Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Maike Albart herzlich willkommen. Um kurz vor 3:30 kam von der Leipziger Buchmesse eine Pressemeldung. Nach dem Rücktritt von Oliver Zille, der Ende des Jahres zum großen Bedauern der gesamten Branche aufhört, steht jetzt die neue Leitung der Buchmesse fest. Wir bewerten die Entscheidung gleich mit dem Literaturkritiker, gelernten Buchhändler und Buchmarktkenner Jörg Plath. Um einen Roman über die Gewichtsprobleme einer angehenden Opernsängerin und regelrechten Therapiehorror geht es außerdem. Und passend zu diesen Novembertagen vor dem Toten Sonntag stellen wir Ihnen Gedichte von Robert Schindl über die letzten Dinge vor. In diesem Sommer, am 29. Juni, war die Überraschung groß, als die Nachricht vom Rücktritt des Direktors der Leipziger Buchmesse Oliver Zille kam, denn er war der große Erneuerer der Messe und über 30 Jahre lang ihre prägende Kraft. Heute wurde über die Nachfolge entschieden. Astrid Böhmisch heißt die neue Direktorin und kurz vor der Sendung habe ich mit meinem Kollegen Jörg Plath telefoniert und ihn zuerst gefragt, wer Astrid Böhmisch denn überhaupt sei.
Astrid Böhmisch ist Anfang 40 und eine Frau, die sehr viel Erfahrung hat in der Vermarktung von Buchinhalten auf verschiedenen Wegen. Und zwar sowohl beim Film, da war sie bei großen Filmgesellschaften, etwa Wild Bunch oder auch Senator Film und Delphi Films. Dann im Verlag, sie war im Piper Verlag in München Leiterin der Marketingabteilung 4 Jahre lang. Und hat dort eben für die Bücher geworben, die Piper gemacht hat. Und dann war sie 2 Jahre noch bei einem Unternehmen, das kaum jemand kennt, mit dem aber 2000 Verlage zusammenarbeiten, Bookwire, um ihre Bücher digital vermarkten zu können. Also als E-Books, als Hörbücher, die ja auch digital verbreitet werden, und auch als Podcasts. Also ein sehr erfolgreiches Unternehmen im digitalen Bereich. Das alles bündelt sie jetzt, bringt sie mit zur Leipziger Messe.
Was würde man denn jetzt von ihr erwarten? Was Sie sagen, klingt ja alles sehr nach Marketing, nach Vermarktung insgesamt. Aber nun hat sie ja ganz andere Aufgaben. Sie muss ja auch inhaltlich Akzente setzen.
Ja, ich weiß nicht, inwieweit sie das auch kann. Man hat sich bei Piper offenbar damals sehr erfreut gezeigt, dass sie mit ihren Kenntnissen, die ja dann auch inhaltlicher gewesen sein müssen, zum Verlag kommt. Es geht ja im Buchverlag, bei den Buchverlagen, im Buchbereich immer wieder um auch die Vermarktung von Buchinhalten auf anderen Wegen. Erst damit wird eigentlich erst richtig Geld verdient, mit dem Buchverkauf noch nicht so sehr, meist jedenfalls. Von daher ist es jetzt sehr wichtig, dass sich die Leipziger Messe für sie entschieden hat. Das scheint auch so vielleicht eine Neuausrichtung der Messe anzudeuten. Das wird man beobachten müssen. Bisher hat ja Oliver Zille die Leipziger Messe etablieren müssen gegen die Weltmesse Frankfurt nach der Wende, als die Leipziger Messe nach einer neuen Nische und dann nach einer neuen Aufgabe suchen musste. Und er hat sie installiert, er hat sie etabliert mit diesem großen Leipziger Lesefest als Publikumsmesse. Dann auch noch mit diesem Manga-Comic-Festival, also eine spezielle Nische auch dort gefunden. Und das ist sehr erfolgreich gewesen. Und dann gab es aber, als er Mitte des Jahres, dieses Jahres 2023, zurückgetreten ist, auch schon die Mutmaßung, dass möglicherweise die Messe viel weniger am Lesefestival interessiert ist, als es immer so den Anschein hatte. Und dass deswegen auch das Zerwürfnis vielleicht mit Oliver Zille sich ergeben hat und zu seinem Rücktritt geführt hat. Und man könnte die Ernennung, die Berufung von Astrid Böhmisch auch so deuten, dass eventuell sich da eine Neuorientierung der Messe andeutet. Sie wird auf jeden Fall diese starke Präsenz des europäischen Ostens, den es ja in Leipzig gibt und gab bisher auf der Messe, mit vielen Partnern fortsetzen müssen. Und sie wird ja auch das Lesefest vielleicht fortsetzen wollen. Aber ob beides in dem bisherigen Umfang geschieht, das muss man, glaube ich, genau beobachten. Das ist jetzt noch zu früh, um das zu sagen.
Nun tritt Astrid Böhmisch in einer Zeit der Krise an. Denn selten war die Lage für die Verlage so dramatisch wie gerade im Moment. Was müsste sie denn tun aus ihrer Sicht, um Leipzig zu einem erfolgreichen Lesefest und zu einer erfolgreichen Messe weiterzumachen?
Ja, vielleicht hat sie dort eigene Ideen, von denen ich jetzt bisher noch wenig gehört habe. Aber es ist natürlich bisher immer die Überzeugung gewesen, dass man für die Bücher eigentlich auf Festivals werben muss, dass man Autoren bekannt machen kann, am besten, indem man in die Öffentlichkeit geht. Und das hat ja die Leipziger Messe bisher auch getan auf dem Leipziger Lesefest. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was Sie mit Ihren Erfahrungen im digitalen Bereich und in der Vermarktung in den Film hinein etwa da noch mitbringt. Das wird für die Verlage sicherlich sehr interessant, was sie da an Qualifikationen mitbringt, auch an Ideen wahrscheinlich mitbringt. Ich weiß nicht, ob es für die Leser und Menschen, die die Autoren erleben wollen, auch in dem Maße interessant ist. Das wird man dann sehen müssen. Ich hatte immer gedacht, wir brauchen weiterhin diese Öffentlichkeit der Messe, um die Bücher zu bewerben. Wenn sie mit diesen digitalen Erfahrungen noch hinzukommt und beides vereinen kann, müssen wir sehen, kann sich was Neues ergeben.
Es kursierten ja Gerüchte von exorbitanten Umsatzforderungen der Stadt Leipzig, dass nämlich die Buchmesse die einzige Messe sei, die tatsächlich gewinnbringend ist und dass man deswegen die Standmieten noch erhöhen wollte. Wissen Sie darüber Näheres? Und dass das auch der Grund des Zerwürfnisses gewesen sei mit Oliver Zille? Das ist ja eine ganz schwierige Ausgangslage, wenn das der Fall sein sollte.
Ja, und da, glaube ich, ist sie durchaus dann die richtige Frau, um die Verlage weiterhin an den Standort zu binden und sie eben auch zu motivieren, nach Leipzig zu kommen mit ihren Erfahrungen in den lukrativen Bereichen für Verlage. Und ich habe auch davon gehört, ich habe auch zugleich noch gehört, es gab eine Mutmaßung in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von Andreas Platthaus, dass für das Lesefestival, für die Meldungen zum Lesefestival, Gebühren eingeführt worden sind erstmals und diese Gebühren sollten dann die Veranstalter bezahlen, die ohnehin schon alle Kosten übernehmen für diese Lesungen, also sowohl die Kosten für den Ort wie auch die Honorare, die dann zu bezahlen sind. Und man hat gemutmaßt, dass aus dem Grunde vielleicht auch Oliver Zille sich zurückgezogen hat, weil dann dort mit dieser Maßnahme sein Lesefestival, was ja erfunden worden ist, unter anderem zusammen mit Bertelsmann, unter Druck geraten ist. Ja, es mag von verschiedener Seite wirtschaftlichen Druck geben, das glaube ich auch. Denn diese Messen sind große Unternehmen, die einen sehr hohen Input brauchen, um auch tatsächlich dann betrieben werden zu können. Deswegen geht das durch die Frankfurter Messe sogar in die Welt und richtet Messen auch anderswo aus, an Buchmessen auch anderswo aus, in anderen Ländern.
Jörg Plath war das. Wir sprachen über Astrid Böhmisch. Sie wird die neue Direktorin der Leipziger Buchmesse. Und die Leipziger Messe beginnt am 20. März 2024. Wir katapultieren uns jetzt auf eine Opernbühne bzw. in die Psychiatrie. Dort landet nämlich die Heldin eines Romans mit dem vielsagenden Titel Monstrosa. Schauerliches und Monströses liegen also schon in der Luft. Und tatsächlich hat die Protagonistin ein großes Problem. Sie ist nämlich viel zu dick. Die Schriftstellerin Rea Kritschmarowa erzählt in ihrem zweiten Roman von einer übergewichtigen Sängerin. Die Autorin kennt das Künstlermilieu aus eigener Anschauung. 1975 in Prag geboren und in Wien aufgewachsen, hat sie Theaterwissenschaften, Gesang und Schauspiel studiert. Samuel Harmon über Monstrosa. Es geht los mit brutalem Kontrollwahn.
Gleich zu Beginn muss Isabella auf die Waage, dieses
Unding, das meine Wirklichkeit und meinen Wert bestimmen wird.
Die 32-Jährige hat sich in eine Abteilung für Essgestörte des Klinikums Gertrud Zöhr im Naherholungsgebiet Wienerwald überweisen lassen.
Die Schwester nickt mir zu, verlässt den Raum. Ich beuge mich über die Akte. 118 Kilo bei 1,68 Meter. BMI über 40, krankhaft fettleibig. 6 Kilo mehr als beim letzten Wiegen vor einem Jahr. Bei der Untersuchung vor 20 Jahren habe ich zumindest das Wort krankhaft nicht gehört.
Der Roman Monstrosa ist wie viele Opern in 3 Akte aufgeteilt und lehnt sich damit strukturell an Isabellas Referenzsystem an. Sie ist eine ausgebildete Opernsängerin, ihre Karriere ist aber nie richtig in Gang gekommen. Zuletzt wurde sie vom musikalischen Leiter einer Kirche aus dem Chor geworfen, weil ihn Isabellas Gewicht störte.
Herrn Abraham war das egal. Er hat mir gesagt, dass er die Sänger von der Orgelempore holen will und ich ihm nicht in die Ästhetik passe. Dass Völlerei eine Sünde sei. Und dass man mich in Wien die fette kleine Soubrette nennt, was den Namen seines Ensembles beschmutze.
Privat wie professionell soll die Behandlung ein Befreiungsschlag sein. Zuletzt hat die Diva nur noch auf Begräbnissen gesungen, immer mehr an ihrem Lebensweg gezweifelt. Aber das Klinikum Gertrudshöhe entpuppt sich als ein Ort, an dem Menschen nicht gesunden, sondern unerbittlich mit ihren Ängsten und Abgründen konfrontiert werden. Das gilt für Isabella ebenso wie für die anderen Patienten, die größtenteils an Magersucht oder Bulimie leiden. Der Titel Monstrosa hält, was er verspricht. So wie Isabella ihre Essstörung allegorisiert, indem sie von Monstern spricht, die sich ihres Körpers bemächtigt haben, so geht auch vom Klinikum selbst etwas Ungeheuerliches aus. Abgelegene Backsteinpavillons, wucherndes Gestrüpp und eine Kapelle im Innenhof, dann ein Schrei, der gleich am ersten Tag durch die verlassenen Flure gellt. Gekonnt knüpft Rea Krstmachtschowa an die Tradition der Gothic- und Schauerliteratur an, an deren dichte Atmosphären und abseitige Gemütslagen. Während die Stimmung immer nachtseitiger wird, holen bestimmte Einschübe den Text immer wieder an die Oberfläche, an das Licht des Informativen. So werden beispielsweise extensiv die vielen Regeln zitiert, die bei gemeinsamen Essen auf der Abteilung gelten. In Einzelsitzungen mit einer Professorin namens Pirchner rekapituliert Isabella wiederum Dialog für Dialog ihre Lage. Es geht um Themen wie Leidensdruck, Selbstoptimierung, Fatshaming und normierte Körper. Und in Gruppengesprächen sieht sich Isabella dem Hass der anderen Patienten ausgesetzt. Mit ihrem Gewicht ist sie das Feindbild, vor allem für die anwesenden jungen Frauen. Sie berauschen sich in sozialen Medien an, Zitat, knochigen kleinen Körpern, die für sie das Schönheitsideal darstellen. Dabei geht den Gesprächen der situative und psychologische Feinsinn ab. Sie wirken programmatisch, teils unglaubwürdig in ihrer Direktheit, so als sprächen hier Menschen vor allem deswegen miteinander, um dem Leser bestimmte Standpunkte klarzumachen und nicht um sich untereinander in der Fiktion auszutauschen. Im Laufe von Isabellas Aufenthalt treten die Konflikte offen zutage. Da ist die Selbstverachtung, ja der Selbsthass, mit dem die Protagonistin gegen sich selbst vorgeht. Da ist aber auch die unheilvolle Dynamik einer Gruppe, die sich im Irrglauben an das gute, dünne Leben zusammenfindet, nächtens Rituale durchführt und Isabella als Feind betrachtet. Esoterik trifft hier auf Körperkult, Hexerei auf Hashtags.
Wir haben dem Monster den Spiegel vorgehalten und dennoch hat es nicht die Flucht ergriffen. Nicht vor sich, seinem digitalen, ausgedruckten Spiegelbild. Es klammert sich an uns wie eine gefräßige Zecke, saugt unseren Willen aus, unser verbliebenes bisschen Kraft, scheint all unsere Versuche auszublenden. Wir müssen, wir werden uns wehren.
Rea Krstmachtschowa schreibt in Monstrosa an zwei Geschichten. Einmal an einer subjektiven Erzählung, die Körper, Kult und Gewicht in ihren gesellschaftspolitischen Dimensionen in den Blick nimmt. Einmal an einer reflexiven Erzählung, die nach einem Weg sucht, über all das zu schreiben, ohne in einer Literatur der Betroffenheit und damit des Moralischen zu enden. Der schauerliche letzte Akt offenbart diese doppelte Ambition. Das Klinikum im Wiener Wald wird zur Bühne des Monströsen. Technisch mag der Roman zu maschinell wirken, sprachlich zu transparent, ohne wirklichen Schliff. Aber das narrative Konzept ist durchaus beachtenswert. Monstrosa zeigt, wie gut antidiskriminatorisches Anliegen und literarisches Traditionsbewusstsein Hand in Hand gehen können.
Sagt Samuel Hamen über Rea Krstmachtschowa, Monstrosa, erschienen bei Krämeyer und Scheriau, 304 Seiten für 25 Euro. Das späte Alter ist eine widersprüchliche Lebensphase. Der österreichische Romancier und Dichter Robert Schindl, Verfasser von knapp einem Dutzend Lyriksammlungen, wird im nächsten Jahr 80 Jahre alt und widmet sich in seinem neuen Gedichtband der eigenen Endlichkeit. Flussgang heißt das Buch. Schindl hat sich übrigens als Tellerwäscher durchgeschlagen und als seine tatsächliche Universität bezeichnet er das Kaffeehaus Havelka. Wenn Schindl Landschaften und die Vergänglichkeit besingt, ist das nie melancholisch, sondern eher rau, wie unser Rezensent Nico Bleutke vermerkt.
Wenn der Dichter Robert Schindl die Vergänglichkeit besingt, klingt das nicht melancholisch oder gar weinerlich. Vielmehr entwirft er mit seiner karstigen Sprache Figuren, die Gemälden von René Magritte entsprungen sein könnten, obwohl sie doch zugleich ganz konkret durch Wien, durch Paris oder durch Landschaften flanieren.
Irgendwie rauscht mich das Sterben an. Jemand geht mit schräg aufgesetztem Hut durchs Kornfeld und macht sich die Ehren zu Schneeflocken, welche einst in den offenen Mund fielen, Denn Obdach ist nicht, da dieses Rauschen anhebt. Die alten Vögel schweben über den Auen.
Die alten Vögel schweben nicht nur über den Auen, sondern lassen sich auch in anderen Gedichten finden. Hier als Krähen, dort als Dohlen oder als veritable Geier. Wie in einer Botanisiertrommel versammelt Schindel in diesem Titelgedicht einige der Motive, die seinen neuen Gedichtband durchziehen. Den Schnee, das Gehen oder auch die Idee eines fehlenden Zuhauses, oft eingelagert in die Form versteckter Selbstporträts. Doch etwas ist anders in diesem Schindelschen Gedichtbuch, dem ersten nach über 8 Jahren. Weitaus seltener sondiert Schindel hier die gesellschaftlichen Umstände seiner Zeit. Immerhin ein Sturm wird mehrfach erwähnt und ein östlicher Wolf durchstreift eines der Gedichte. Auch die Bewegung hinein in das Gedächtnis und in historische Schichten, die in früheren Bänden nahezu jeden Vers bestimmte, ist schwächer geworden. Die Erinnerung an den Holocaust ist immer präsent. Ansonsten aber, meint der Sprecher einmal, verirre er sich allenfalls gelegentlich im Geschnarch vergangener Zeiten. Nun dreht sich alles um eine Vermessung und Umkreisung des eigenen Ichs. Und es leuchtet immer wieder die Sprache gegenwärtiger Befindlichkeit im Vordergrund der Verse auf. Schindel inszeniert die Erfahrungen der Endlichkeit als Atmosphären des Alterns, die eng an die Wahrnehmung des eigenen Körpers gebunden werden. Der Verwandlung des Sprechers vom krautigen Erdteilchen in eine Eisscholle, die glatt und bläulich den Fluss hinabschwimmt, kann man genauso zusehen wie seinem Dasein als Unterwasserwesen. Dabei fällt auf, dass sich vor allem die Form der Gedichte geändert hat. Keine Sonette mehr, auch nur noch selten gereimte Verse. Schindel ist unterwegs, um freiere Rhythmen zu suchen, die seine Metamorphosen des Ichs noch geschmeidiger auffalten können.
In den Zwischentiefen, Korallen gibt's keine, Fischmäuler, oval und riechend, Kaulquappen verstorben, komm ich auf einer moosigen Felsnase zum Sitzen, möchte von dort Wörter aufsteigen lassen, die an der Oberfläche wie Fliegenfische nach Oxiden gieren.
Viele der Gedichte sind überraschend offen gehalten, offen für unterschiedliche Deutungen und für ein Aufgehen in präsentischen Szenen. Ob es sich um die Liebe handelt, um Ängste, Schmerzen oder das Einschlafen und Aufwachen, Schindel spielt keine Meinungen aus. Oder genauer, wenn er Meinungen verwendet, dann wird immer auch die gegenteilige Annahme eingespeist. In dieser Hinsicht führt er sein Schreiben konsequent fort. Es ist eine Poetik des Widersprüchlichen, die von Gegensatzfiguren und paradoxen Formulierungen wie alt-neu oder ich, nicht ich lebt. Sie bestimmt auch das Titelwort Flussgang, das die unterschiedlichen Bewegungen des Fließens, Stockens und Schlenderns zusammendenkt. Seine Sprache raut Schindel regelmäßig auf, bricht pathetische Sagweisen an Erfindungen wie Schlafklüfte oder Wehtu-Rinne und schleust Dialektwendungen ein. Angesichts dieser Brüche ist es fast überraschend, dass sich immer wieder emphatische Augenblicksbilder finden lassen.
In der Abenddämmerung auf den Morgenwiesen zwischen den Kohlweißlingen daliegen, die Picknickdecke unter den Lungenflügeln und der Sternenhimmel, der Augustene, über mir.
Der Tod ist allgegenwärtig in den Gedichten, und sei es als Tötchen auf der nahen Autobahn. Dazu passt es, dass Schindel ein ums andere Mal das Kreiseln beschwört und auch sonst auf Wiederholungen und rondoartige Formen setzt, als könne er so das Verstreichen der Zeit aufhalten. Ab und an verhaken sich die Verse zu sehr in einer bestimmten Metaphorik. Manchmal ist auch das Nachdenken über die Wörter ein wenig zu ausgestellt. Gleichwohl gelingt Schindel ein ebenso anrührendes wie verstörendes Memento Mori, das eine ganz eigene Körpersprache entwickelt und das mit einem wundersamen Fantasiebild des eigenen Endes schließt.
Jeder Morgen mit Rotkehlchen bevölkert. In diesem Gezwitscher möchte ich einschlafen. Von oben, von unten, Gezwitscher.
Robert Schindel, sein Gedichtband Flussgang erscheint im Suhrkamp Verlag, 95 Seiten, 24 Euro. Nico Bleutke stellte ihn vor. Die Schriftstellerin Regula Fenske tritt von ihrem Amt als Generalsekretärin beim Internationalen PEN zurück. Sie war mit der Stellungnahme zum Terrorangriff der Hamas auf Israel nicht einverstanden. Mehr dazu in unserer Sendung Kultur heute nach 17:30. Der Bremer Literaturpreis geht an die österreichische Schriftstellerin Theresia Präauer. In Forschung aktuell nach den Nachrichten geht es um die Explosion der größten Rakete der Welt. Für den Büchermarkt verabschiedet sich Maike Albart.